Ja, nochmals schönen guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Heute ist Sonntag, der 11. März 2012. Wir sind in München, Johanneskirchen, beim zweiten Tag unseres Wochenendretreats, das Rad des Lebens. Gestern, ich möchte also anfangen mit einer kurzen Erinnerung an das, was wir gestern gemacht haben, damit wir alle geistig wieder genau am gleichen Stand sind. Das nur kurz in Erinnerung rufen. Das Rad des Lebens ist eine tibetische Art, mehrere Lehren des Buddha darzustellen. In der Mitte, in der Radnabe dieses Rades, sehen wir die Lehre von den drei Wurzelgiften, aus denen alles Leiden entsteht. Und die drei Wurzelgifte sind Unwissenheit, Hass und Verblendung. Hier dargestellt durch ein Schwein, das ist die Unwissenheit. Danke, Hinnerk. Ja, das Schwein symbolisiert die Unwissenheit, der Hahn die Gier und die Schlange den Hass. Ja, das sind die drei Wurzelgifte. Drumherum, zwischen den Speichen, sind die sechs Reiche der Wiedergeburt dargestellt. Von dem Reich der Götter über das Reich der Menschen, das Reich der Hungergeister, das Reich der Hölle, das Reich der Tiere und das Reich der Halbgötter, wie man sagt, der Asuras. Und je nach Karma wird man in einem dieser Reiche wiedergeboren. Das ist eine im Buddhistischen durchaus verbreitete Lehre, sie geht aber auf alten indischen Volksglauben zurück und wird eigentlich in unserer Tradition nicht betont. Aber sie kommt schon beim Buddha vor und sie wird bei den Tibetern sehr betont und weitergegeben. Uns interessiert in diesem Retreat ganz besonders der Äußere, der Reifen praktisch, von dem Rad, in dem die 12 Glieder des Entstehens in Abhängigkeit dargestellt sind. Wir haben gestern gesagt, der Buddha hat mit diesen 12 Gliedern des Entstehens in Abhängigkeit schon vor der Erleuchtung begonnen, sich damit zu beschäftigen, und er hat 10 davon gefunden. Zu dieser Zeit war er in dem Sinne kein Buddhist, er hatte ja den Großteil seiner Lehre noch nicht gefunden. Er stand eigentlich am Anfang seiner neuen Erkenntnisse, seiner eigenen Einsichten, stand also noch fest auf dem Boden der altindischen Kultur vor 2500 Jahren. Das heißt, der Idee, dass es eine Seele gibt, die immer wieder in einem menschlichen Körper wiedergeboren wird. Und aus dieser Sichtweise und der Vorstellung und seine Aufgabenstellung, seine Fragestellung war ja die, wie kann man das Leiden überwinden? Und das oberste Bild, der Beginn dieses Rades, stellt dar stellt Alter und Tod dar. Also hier konkret eine Sterbeszene. Ja, und der Buddha hat sich gefragt, was ist die Vorbedingung, dass wir sterben und dass wir unterm Altern leiden? Ja, die Vorbedingung ist, dass Geburt da ist. Wäre keine Geburt da, würden wir nicht altern und sterben. Was ist die Vorbedingung der Geburt? Das ist ein Werden, hier dargestellt durch eine schwangere Frau, also die Embryonalphase. Wenn die nicht wäre, würden wir nicht geboren werden und dann würden wir auch nicht alt werden und sterben. Das ist immer der Nexus. Und er sucht jetzt praktisch Vorbedingungen, er geht tiefer und tiefer und sucht Vorbedingungen und vielleicht findet er mal eine, die man praktisch im Griff hat, die man beseitigen kann und dann gibt es kein Altern und kein Leiden mehr. Das war der ursprüngliche Gedankengang. Wichtig ist der ursprüngliche, vor der Erleuchtung. Aber so hat er begonnen. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter vor der Embryonalphase? Ja, aus unserer Sicht, aus unserer modernen Sicht gar nicht. In der altindischen Sicht ist es aber so, dass die Seele sehr wohl auch in gewisser Menge Bewusstsein und auch Wissen mit sich trägt nach dem Tod. Ja, und mit der sich eine neue Wiedergeburt sucht. Wie es genau geht, kann natürlich keiner wissen. Und der Buddha hat jetzt, um das zu erforschen, einfach die Analogie genommen einer normalen Handlung in unserem normalen diesen Leben. Er sieht also praktisch, dass eine Seele in ein befruchtete Eizelle dazukommt und dann das ein Menschen werden lässt, das ist ja die Vorstellung. Diesen Vorgang sieht er wie eine normale Handlung, ja, wo wir uns entschließen, etwas zu tun. Und geht dann weiter. Und deswegen ist das für uns so interessant, weil er jetzt tief in unseren Wahrnehmungsprozess und auch Entscheidungsprozess, aber uns interessiert vor allem die Wahrnehmung, tief in unseren Wahrnehmungsprozess eintritt. Und da können wir sehr viel lernen und da wollen wir heute den Bezug zur Praxis herstellen. Das heißt also, er stellt sich dieses Werden, Geburt und Tod so vor wie eine Handlung. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Was ist das Bild vor dem Werden? Das ist das Ergreifen. Wir sehen hier einen Mann, der einen Apfel ergreift. Ja? Und abstrakt gesprochen ist das sozusagen der Entschluss zu einer Handlung. Ja, wenn wir das jetzt also ganz auf die psychologische Ebene und aufs Diesseitige bringen, heißt es, hier ist der Entschluss zu einer Handlung. Ja, dann wissen wir, dass da noch einige Zeit vergehen kann, bis wir es tatsächlich tun. Manchmal tun wir es auch gar nicht. Ja, in der Richtung, wie gesagt, ist es ja nicht durchgängig, das Rad. Hier ist der Entschluss zu einer Handlung. Es vergeht eine gewisse Zeit des Werdens. Danach, ja, Geburt, Entstehen, entsteht die Handlung. Sie kommt in die Welt und sie hört auch wieder auf, in der Welt zu sein, wieder sterben. Das heißt also, bleiben wir jetzt konkret bei dem Beispiel mit dem Apfel. Tod wäre sozusagen das Ende des Apfelpflückens. Geburt, der Beginn des Vorgangs, der Tätigkeit. Das Werden ist sozusagen die Phase, die zwischen Entschluss ist und dem wirklichen Beginn der Handlung. Hier beim Ergreifen sehen wir den Mann, den Entschluss zum Ergreifen. Ja? Und jetzt geht der Buddha immer tiefer in das, was davor liegt vor seinem Entschluss. Was ist eine Vorbedingung dafür, dass wir den Entschluss fassen, etwas zu tun? In dem Fall einen Apfel zu ergreifen. Ja, die Vorbedingung ist das Verlangen. Also normalerweise wird es übersetzt mit Durst, ganz konkret das Wort Durst verwendet. Wir sehen hier auf dem Bild einen Mann mit einer Tasse, der wahrscheinlich Tee eingeschenkt bekommt. Das heißt, der Durst, das Verlangen nach etwas, führt zum Entschluss, etwas zu tun. Das heißt, hier in dem Fall wäre es dann das Verlangen, einen Apfel zu essen. Ja? Ist die Vorbedingung für den Entschluss, einen Apfel zu pflücken und so weiter und so fort. Was steht vor dem Verlangen? Ja, vor dem Verlangen steht das Gefühl, hier dargestellt durch einen Mensch, der einen Pfeil im Auge hat. Sehr intensives Gefühl. Bei dem Apfel sehr intensives negatives Gefühl, großer Schmerz. Aber hier ist ganz Gefühl ganz allgemein gemeint, wenn wir jetzt beim Apfel wieder bleiben. Ja, da ist das Gefühl entstanden, ja, wie ein Apfel schmeckt, das Wohlschmeckende eines guten Apfels, ja. Das ist da und dieses Gefühl, oh, ein Apfel, das würde mir jetzt gut tun, ja, das hätte ich jetzt gerne. Das steht vor dem Verlangen, also das Gefühl, wie der Apfel schmeckt, ja, das gute Gefühl steht vor dem Verlangen, vor dem Entschluss zu pflücken und so weiter. Was steht vor dem Gefühl des guten Geschmacks des Apfels? Wir können es ja richtig, wir können es ja vorstellen, wir stehen da vor einem, oder ja, gehen wir erstmal hier weiter. Vor dem Gefühl, wie gut ein Apfel schmeckt, steht der Kontakt mit dem Apfel. In dem Fall heißt es der Kontakt, der Sehkontakt. Wir sehen einen gelben oder roten Apfel am Baum. Es entsteht die Erinnerung an den Geschmack, ja, von einem solchen Apfel und so weiter und so fort. Ja, damit wir den Apfel sehen können, damit dieser Kontakt mit dem Apfel entsteht, muss also das Auge den Apfel sehen. Und jetzt kommen wir noch viel, also das heißt, die sechs Sinne sind die Vorbedingung für den Kontakt. Und die Vorbedingung für die sechs Sinne, damit dieser Kontakt entsteht über die sechs Sinne, ist, dass wir eine Erinnerung haben an den Geschmack eines Apfels. Ja? Nama Rupa ist immer... Ist zwar wörtlich jetzt Körper und Name, ja? Das heißt also praktisch Bilder von Gegenständen und ihre Benennung und ihre Gefühle, füge ich hinzu, Aber in Wahrheit ist es viel mehr. Es sind einfach Erinnerungen. Ja? Es sind alle gefühlsbeladenen Erinnerungen, die wir im Geist haben. Ja? Und ja, wenn wir mit dem Apfel den guten Geschmack verbinden, unserem Namarupa ist also die Erinnerung daran, an den wohlschmeckenden Apfel. Jetzt gehen wir es mal in der anderen Richtung nochmal durch. Die Erinnerung an den wohlschmeckenden Apfel, unser Sehsinn in dem konkreten Beispiel und der Apfel draußen führt zum Kontakt mit dem Apfel. Es entsteht das Gefühl aus der Erinnerung. Ja? Wir spüren es zwar dann ganz konkret im Mund, ja? Fast als ob wir den Apfel im Mund hätten, ja? Aber es kommt aus der Erinnerung, es ist produziert aus der Erinnerung. Und das führt zum Verlangen, das wieder zu haben, zum Entschluss, den Apfel zu pflücken und dann eben zum Pflücken. Ja? Das heißt, dieser ganze Prozess des Wahrnehmens ist gesteuert von diesem Namarupa. Denn welches Gefühl entsteht beim Anblick eines Apfels, kommt aus Namarupa. Wenn wir bisher noch keinen Apfel gegessen haben, dann kommt vielleicht gar überhaupt nichts raus. Wir übersehen den Apfel. So wie wir ja auch gewöhnlich Wildfrüchte übersehen, die man nicht essen kann, die wir noch nie gegessen haben, gibt's ja genug. Wir übersehen die doch einfach, ja? Sehen wir irgendwelche ungenießbaren Beeren, die an einem Eibenbusch hängen? Ne? Sehen wir nicht. Aber den Apfel sehen wir sehen die Himbeeren, wir sehen die Erdbeeren. Ja? Das sehen wir, weil wir positive Emotionen mit diesen Früchten verbinden. Ja, und das ist spannend, dass eben dieses Namarupa, und da werden wir jetzt ansetzen, aber ich mache jetzt erstmal den Ring fertig, damit die Wiederholung oder die Erinnerung zu Ende ist und dann machen wir da weiter und gehen auf die Praxis. Also Namarupa ist eine Vorbedingung für den ganzen Wahrnehmungsprozess. Und was ist eine Vorbedingung für Namarupa? Das ist, dass wir überhaupt ein Bewusstsein haben, praktisch unsere Denkfähigkeit. Und vor der Erleuchtung hat der Buddha an dieser Stelle ist er stecken geblieben, weil er sich dann gefragt hat, was ist die Vorbedingung für Bewusstsein? Und er ist wieder auf Namarupa gekommen, dass die zwei sich gegenseitig beeinflussen. Und er hat keine Einflussgröße gefunden, keine notwendige Bedingung für Bewusstsein und Namarupa, die man wegnehmen könnte. Und dann hört der ganze Kreislauf des, ich sag mal, Denkens, Empfindens, dieses ganze Samsara auf. Hat er nicht gefunden, hat aufgehört. Ja? Und das haben wir in diesem Sutra, die Stadt, gesehen. Später, nach der Erleuchtung, hat er diesen Ring vervollständigt. Aber jetzt unter anderem Gesichtspunkt. Er hat nicht eine Vorbedingung gesucht, mit der er alles stoppen kann, sondern er ist jetzt umgeschaltet auf die Denkweise, ja, es kommt ja gar nicht drauf an, schwarz oder weiß, auf Sein oder Nichtsein, es kommt drauf an auf die Qualität. Ja? Wie ist unser Denken? Wie ist unser Empfinden? Und dann ist ihm klar geworden, dass die Tatabsichten, unser Wollen, unser Sehnen, die Ausrichtung unseres Lebens, dass die ganz wesentlich unser Bewusstsein und damit diesen ganzen Prozess beeinflusst. Und die Einflussgröße für unser Wollen, für unsere Tatabsichten, ist eben die Unwissenheit. Ja, wenn wir recht unwissend sind, werden wir unheilsame Tatabsichten haben, unheilsam unser Leben ausrichten und dann wird das ein ganz unheilsames Leben werden. Umgekehrt aber, das ist ihm dann nach der Erleuchtung klar geworden, wenn wir natürlich keine Unwissenheit haben, also Weisheit haben, ja, ich formuliere es gerne positiv, man kann auch sagen keine Unwissenheit, aber es muss ja auch was hinzukommen, das ist ja wie mit Licht und Dunkelheit, ist es mit Unwissenheit und Weisheit. Wenn hier Weisheit dazukommt, statt Unwissenheit, dann entstehen ganz andere heilsame Tatabsichten, Lebensausrichtung. Dann funktioniert unser Bewusstsein anders und wird unser Namarupa anders füttern. Und dann wird unser ganzer Wahrnehmungsprozess positiv auf uns rückwirken. Ja? So, soweit zur Theorie. Und heute wollen wir jetzt konkret ein paar Punkte in Bezug auf unsere Praxis bringen. Und da möchte ich, so wie ich den Kreis angefangen habe, gegen den Uhrzeigersinn, auch mit dem ersten Glied, wo wir eine Praxis kennen, um da einzugreifen, beginnen. Und das ist eben das Glied Nummer 4, Namarupa. Machen wir erst nochmal ein Beispiel zum Funktionieren von Namarupa. Nehmen wir mal an, also ihr kennt es sicher alle, man sieht einmal einen Menschen und denkt sich, also kennt ihn noch nicht, ne? Ein fremder Mensch, sieht ihn, denkt sich, ah, das ist ein schrecklicher Mensch. Obwohl man kennt ihn gar nicht. Ja? Es ist einfach so das Gefühl da, ja, es ist eben das Gefühl da, das ist sicher sehr unangenehm, mit dem in Kontakt zu kommen. Ne? Ja gut, woher kommt das? Ja klar, das kommt aus Namarupa. Das heißt, irgendwie haben wir negative Erfahrungen gemacht. Und mit diesem neuen fremden Menschen, ja, wenn wir den sehen, ja, der erinnert uns in irgendeiner Form an die schlechten Erfahrungen. Ja, das ist sozusagen die stärkste Assoziation mit unseren bisherigen Erfahrungen. Ja, unser Geist sucht dann im Namarupa und findet in Bezug auf dieses Gesicht, ja, diese ja, Erfahrung, schlechte Erfahrung, ja, diese Ähnlichkeit und damit das Gefühl, das ist sicher unangenehm, mit dem in Kontakt zu sein. Obwohl es dafür keinen tieferen Hintergrund gibt. Ne? Genauso ist es mit Liebe auf den ersten Blick. Ne? Das ist sozusagen die positive Sicht. Ja? Auf den ersten Blick. Ja? Ja, sagt schon. Aber bleiben wir jetzt mal bei der negativen. Ja, und wir haben also dieses negative Gefühl. Und dann kommen wir aber mit dem Menschen doch in Kontakt. Also erst natürlich meiden wir den Kontakt, klar, weil wir es uns ja negativ vorstellen. Aber dann kommen wir doch in Kontakt, sind recht achtsam und denken uns nachher, gewisse Achtsamkeit braucht es. Ja? Weil wenn wir unachtsam sind, können wir in Kontakt kommen und reproduzieren einfach nur das Alte, was drin ist in Namarupa. Aber wenn wir eine gewisse Menge Achtsamkeit haben, dann sagen wir nachher, nach dem Kontakt, das war eigentlich gar nicht unangenehm, ist eigentlich ganz normal. Ja? Aber dieser Gedanke erfordert ein gewisses Maß Achtsamkeit. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber wenn der Gedanke da ist, ja, das ist ja etwas, was ihm dann kommt übers Bewusstsein, das wird uns bewusst. Achtsamkeit heißt ja, es kommt uns ins Bewusstsein. Es wird uns bewusst, er ist eigentlich gar nicht so unangenehm. Und dann sinkt das vom Bewusstsein wieder ins Namarupa auf. Und das Namarupa speichert jetzt praktisch das dazu. Ja, eigentlich schon mit Vorsicht zu genießen, ja, die Erinnerung ist schon noch da, aber muss nicht unangenehm sein. So irgendwie, so ein bisschen diffus, bleibt es drinnen. Das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, kommt schon eine differenziertere das Gefühl hoch, ne? So ein ambivalentes, ja, vorsichtig, aber muss ja nicht schlimm sein. Ne? Und in dem Maße, wie wir den Menschen besser kennenlernen und merken, er ist eigentlich ganz anders, als wir gedacht haben, verändert sich unser Bild. Ja? Und irgendwann werden wir sehen und uns freuen. Schritt für Schritt ändert sich dieses Bild. Es ist ein ganz natürlicher Vorgang. So ist einfach unser Geist gebaut. So funktionieren wir. In Bezug auf viele, viele Dinge. Und dieses Prinzip kann jetzt zu unangenehmen Auswirkungen führen. Nehmen wir mal an, wir haben einfach schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Hund zum Beispiel. Haben wir schon mal das Beispiel gehabt? Mit einem Hund. Ja, wenn wir dann einen Hund sehen, kommt das Gefühl, die Erinnerung und damit das negative Gefühl einfach direkt wieder hoch. Es ist wieder präsent, es ist wirklich unangenehm. Das ist nicht Einbildung, sondern es ist da. Genauso wie bei dem gelb-roten Apfel am Baum. Ja, im Mund wir den Geschmack haben, als ob wir den essen würden. Ganz konkret. So ist unser Geist da beschaffen. Und so kommt dann, wenn uns irgendetwas erinnert, normalerweise einfach ein Hund, der auf der Straße geht, ja, kommt wieder das Gefühl auf. Ja klar, er könnte beißen, natürlich. Er könnte kommen, er könnte beißen. Logisch. Und es entsteht dieser Schmerz, es entsteht Angst, ja? Vielleicht auch Wut, je nachdem. Es entstehen unangenehme Gefühle. Aber das Namarupa oder unser Geist ist ja lernfähig und lernwillens. Das heißt, er produziert zwar dieses unangenehme Gefühl, aber er wartet ab, was passiert. Ja? So wie mit dem folgenden Menschen, ja? Mit dem Beispiel. Ja, wenn wir jetzt dieses neue Zusammenkommen, bleiben wir jetzt beim Hund, wenn wir das jetzt erleben, wenn wir jetzt die Angst zwar erleben, aber andererseits dabei uns nicht verlieren in der Angst, ja, aufgelöst sind, sondern wenn wir uns beruhigen in dieser Situation, wenn wir es schaffen, zum Beispiel uns zu verankern im Atem, ne, das ist unsere Standardtechnik, ne, in dem Moment, wo die Angst kommt oder die Wut kommt, sofort den Atem suchen. Ja, er ist da, der Atem. Spüren. Er stabilisiert schon. Ja? Den Körper fühlen. Die Arme, die Hände. Klar, wir spüren schon die Anspannung. Ne? Es ist ja Angst da, sagen wir jetzt mal. Ne? Es ist ja Angst da. Aber doch auch schon, wir spüren, alles ist in Ordnung. Ja? Der Atem fließt. Der Körper ist in Ordnung. Das beruhigt uns ein bisschen. Und wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei und beruhigen uns langsam wieder. Dann verändert sich unser Namarupa. Ja, es verändert sich. Nicht komplett, das ist nicht schwarz-weiß, wie ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht. Das ist nicht schwarz-weiß. Aber es kommt hinzu das Gefühl, ja, über den unangenehmen Mann, ja, es ist nicht immer unangenehm. Ja, es schwächt sich ab. Aber es kommt wieder. Aber das nächste Mal ist es noch leichter, uns zu beruhigen, weil wir es schon einmal geschafft haben. Ja? Natürlich ist es unangenehm. Die Angst ist deswegen nicht gleich weg. Sie ist eine Weile da. Aber wir schaffen uns doch halbwegs ruhig zu bleiben, sage ich mal. Ne? Uns langsam zu beruhigen, das heißt, die Angst wird schwächer. Ja? Und das Körpergefühl stabilisiert uns. Ja. Und eine neue Erfahrung, die wiederum unser Erfahrungsschatz verändert. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Technik, die wir nennen eben die Vergangenheit transformieren oder alte Wunden heilen. Das ist der Titel von Thay Phaban. Thay Phaban kann sehr viel zu diesem Thema beitragen. Viel aus eigener Erfahrung macht es wunderbar. Und gut, wir sagen die Vergangenheit heilen, das ist eine ungenaue Formulierung. Ich meine, die Vergangenheit im landläufigen Sinn können wir nicht ändern. Aber die ist ja schon lange vorbei, das ist ja egal. Das Problem mit der Vergangenheit ist ja nur, dass sie Wunden geschlagen hat oder ihr Niederschlag, machen wir es jetzt ein bisschen technischer hier im Rahmen des Lebensrates, ihren Niederschlag gefunden hat im Namarupa. Das macht sie ja unangenehm, dass sie als Erinnerung da drinnen steckt und immer wieder in ähnlichen Situationen hochkommt, ja, und uns den Spaß verdirbt, ja. Es ist ja eigentlich alles gut, die Sonne scheint, die Vögel singen, ja, und auf einmal kommt der Hund. Ja? Ja? So, das heißt, es geht darum, eben diese Wunden, die das in uns gerissen hat, in unserer Seele, diese Wunden zu heilen. Ganz konkret dort, eben im Namarupa. Und das Heilen geht durch das, ich sag mal, ja, Hinzufüttern von neuen Erfahrungen. Und dazu braucht es zwei Dinge. Es braucht eine gewisse Bewusstheit, ja, denn wenn wir unbewusst sind, wenn wir das einfach nur erleben und in Panik verfallen, und dann wird alles nur schlimmer. Ja, es hat schon eine in sich steigernde Tendenz, es verfestigt sich so etwas im Laufe der Jahre. Wenn wir aber bewusst sind und es erleben, uns beruhigen, auch nur zu einem geringen Umfang. Es geht nur darum, wenn wir ein bisschen mehr uns beruhigen, als es wäre, wenn wir es unbewusst erleben. Dann haben wir schon ein bisschen erreicht. Weil das merkt unser Geist. Das merkt unser Geist und speichert unser Geist. Und dann geht's los. Dann kommen wir auf einmal in eine sich selbst verstärkende Schleife zum Heilsamen. Wenn wir es nur ein bisschen abschwächen konnten, dann kommt es das nächste Mal wieder und wir wissen schon, wir haben es das letzte Mal ein bisschen abgeschwächt. Wir haben es schon einmal überstanden. Wir werden es umso leichter überstehen. Ja? Es wird dann schon schwächer kommen. Es wird noch besser. Das ist eine sich selbst verstärkende Schleife, wenn wir da mal reingekommen sind. Und so können wir eben alte Wunden heilen, ganz egal, was das jetzt war. Eben leidvolle Erfahrungen mit Menschen, die meisten sind ja mit Menschen oder mit Hunden, habe ich jetzt das Beispiel gebracht, ja, was wir erfahren haben. Und wir brauchen gar nicht nach diesen Dingen suchen, sondern unsere Übung ist schlicht und ergreifend, achtsam durch den Tag zu gehen. Und wenn etwas hochkommt, ja, da wissen wir, da ist noch was zu tun. Wenn es nicht hochkommt, ist es nicht schlimm. Klar, so einfach ist es. Ja? Wir brauchen nicht unsere ganze Kindheit erforschen nach irgendwelchen Dingen, die vielleicht passiert sind. Wenn etwas hochkommt, ist etwas da. dann das will, dass man sich darum kümmert. Dann kümmern wir uns drum. Wenn nicht, ist ja alles gut. Das ist also die Technik, die Vergangenheit heilen. Und es funktioniert sogar, wenn wir nicht den wirklichen Zusammenhang sehen zu unserem jetzigen Leben. Ja? Das eine Beispiel bringe ich noch kurz. Das war eine Phase, da war ich noch beim Zen und war noch nicht bei Thai. Und in der Meditation kam auf einmal so eine Geschichte hoch. Ja, ich habe irgendwie, wie ein Tagtraum, ich habe irgendein großes Unglück erlitten, aber so traummäßig, irgendeine ganz unreale Geschichte, ja, die mir nicht wirklich bei mir passiert ist. Ein großes Unglück und ich habe eine große Wut entwickelt und Rachegefühle und wollte also sozusagen jetzt Rache nehmen. Ja, habe mich ganz schrecklich dabei gefühlt und habe irgendwie nicht durch Konzentration mich zurückholen können. Ja, das war so intensiv, so stark, dass ich nicht wirklich zurückgefunden habe in eine stille Meditation. Da habe ich gedacht, aber ich will doch jetzt meditieren und jetzt kommt das. Ja. Da habe ich eine Zeit lang mit rumgedoktert, aber es kam immer wieder, nicht bei jeder, aber bei immer wieder mal bei Meditationen kam das. Und ich habe es nicht in den Griff gekriegt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na gut, aber was ist der Zen-Weg? Nimm es halt einfach an, schau es halt einfach an. Was soll's? Es ist halt da, ja, geht nicht weg, gut, dann findest du dich damit ab. Also, bei der nächsten Meditation, wo es kam, haben wir gedacht, na gut, jetzt lässt die Geschichte ablaufen. Aber doch mit einer gewissen Achtsamkeit, die war da. Ich habe die Geschichte beobachtet, ja. Und es war wieder so eine Geschichte. Großes Unglück ist mir widerfahren. Ich habe Wut und Rachegefühle entwickelt. Manchmal habe ich Rache genommen, manchmal nicht. Habe die Gefühle angeschaut, gespürt, was kam. Es ist nie zu einem guten Ausgang gekommen. Und es hat so in mir gearbeitet. Ich habe dann angefangen nachzudenken, na gut, was könnte man in so einer Situation machen? Ne? Und immer wieder kam das und ich habe es beobachtet. Irgendwann kam ich dann auf die Idee, ja gut, vielleicht kann man verzeihen. Ja? Dann kam wieder so eine Geschichte und ich habe es mit Verzeihen probiert. Ja, war schwierig, aber irgendwie bin ich dann auf den Trichter gekommen und es kam immer besser. In Geschichten konnte ich immer besser verzeihen, Frieden schließen und habe gespürt, wie ich dabei friedlicher werde. Und so wurden die Geschichten immer kürzer und immer weniger schlimm, weil ich ja dann irgendwann das Gefühl hatte, ja klar, ich weiß, was ich mache. Ne? Da musst du einen Weg finden, den Menschen zu verstehen, ja? Musst du einen Weg finden, das anzunehmen. Und so wurden die Geschichten immer kürzer, immer weniger schlimm und auf einmal waren sie weg. Dann haben wir gedacht, was war da los? Auf der anderen Seite, mein Gott, das war ja gut. War durch, ja? War ein halbes Jahr vielleicht die Phase. Ne? Und erst später bin ich draufgekommen, dass das natürlich schon was mit meinem Leben zu tun hatte. Ich hatte nämlich wenige Monate vorher meinen Job, wo ich also 13 Jahre wirklich mit ganzem Herzen gearbeitet habe, habe ich verloren. Ne? So versteckt war das. Ja? Ich konnte das nicht sehen. Es war eben wie ein Traum. Ne? Im Traum werden die Dinge auch manchmal versteckt. Ne? Sie kommen nicht so daher, wie sie sind. Aber sie haben schon einen Bezug zu Wunden, die gerade geschlagen wurden. Ja? Aber dieses Verfahren hat, obwohl ich es gar nicht verstanden habe, was passiert, die Wunde geheilt. Dieses immer wieder Zuschauen, immer ruhiger dabei werden, ja? Bewusst erleben, einfach nur das Ganze bewusst erleben und sich nicht wegreißen lassen, sondern dabei bleiben. Ja? Beim Erleben, beim Beobachten, die Ruhe spüren, ist schon der Atem da, ich sitze ganz ruhig. Ja? Die Geschichte läuft ab. Ich finde eine Lösung, ich finde einen Weg dabei, ne? Zwar in dem Fall abstrakt, aber doch. Und das hat die Geschichte geheilt. Ich habe die Beziehung auch zu meinem früheren Chef wieder, ich bin in derselben Branche geblieben, bin ihm auch wieder begegnet, konnte sogar testen, wie sich das dann anfühlt. Ja, schon toll. Ja, ich konnte es heilen. Ich hatte das Gefühl, er war dann sehr erleichtert. Er hat es nicht erwartet, dass ich das so gut weggesteckt habe. War für ihn aber auch angenehm, das zu sehen, ja, dass ich ihm nichts nachtrage, wegen der Geschichte damals. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Lehre, unserer Praxis, Ja? So mit den Wunden, die in uns geschlagen wurden, umzugehen. Und wir alle haben solche Wunden aus der Kindheit. Das ist ganz normal. Niemand kommt durch die Kindheit ohne Verwundungen. Wir sind verschieden stark. Ja klar, da gibt's große Unterschiede zwischen uns. Aber in gewissem Umfang haben wir das alle. In gewissem Umfang erleben wir alle Frustrationen wieder, immer wieder in unserem Leben. Wir müssen sie immer wieder aufarbeiten. Aber wir können es eben aufarbeiten. Schlicht und ergreifend dadurch, dass wir es betrachten und lernen, mit einem ruhigen, klaren und friedlichen Geist es zu betrachten, zu sehen und sein zu lassen. Die Erinnerung. Und dann flaut sie ab und geht Richtung neutral. Und beeinflusst eben auch nicht mehr unser Leben negativ. Es ist dann einfach, ist dann neutralisiert, ist dann wirklich geheilt, transformiert, sagen wir. Wir nennen es Transformation, auf Englisch Transformation at the Base. Das habe ich so deutsch noch nicht übersetzt gesehen. Also Transformation praktisch tief unten im Unbewussten. Im Grunde transformieren wir das Unbewusste. Sicherlich ist es ein bewusster Akt hier im Bewusstsein, aber wir wissen, das sinkt wieder ab und verändert etwas Unbewusstes, nämlich das Namarupa. Ja, die nächste Praxis, die wir uns anschauen wollen, die fast noch interessanter ist, ich werde sagen, warum es interessanter ist, weil das, was ich jetzt erzählt habe über das alte Wunden heilen, das hat ja den Vorteil, im Grunde, man macht ja nichts falsch. Also ich meine, es gibt keinen Grund, Widerstände gegen diese Verfahren aufzuwenden. Man kann es einfach probieren. Ja? Im schlimmsten Fall bewirkt es nichts. Ne? Ja? Interessanter ist, und sehr interessant ist jetzt das nächste Thema. Wir haben ja hier in diesem Rad des Lebens eben Namarupa und das Bewusstsein. Und nach der Erleuchtung hat der Buddha herausgefunden, dass unsere Tatabsichten, die Ausrichtung unseres Bewusstseins, das, was wir erreichen wollen im Leben, wonach wir uns ja ausrichten, dass das eben großen Einfluss auf unser Bewusstsein hat und damit auf unseren ganzen Wahrnehmungsprozess. Unsere Tatabsichten. Und das ist ein Thema, ja, was ich persönlich sehr lange unterschätzt habe. Und was, ja, und da will ich mit euch teilen, woran die Schwierigkeit für uns Westler heute besteht, das zu verstehen. Und wir sehen es ja auch immer wieder in Diskussionen. Die Schwierigkeit ist jetzt die, wir im Westen haben unseren Fokus sehr stark auf die Außenwelt. Wir interessieren uns für das, was geschieht in der Welt, für die Taten. Das, was im Geiste abläuft, ist nicht wichtig. Ne? Wir interessieren uns für die Taten. Wir haben Jahrhunderte oder Jahrtausende lang Moral und Ethik rein bezogen auf Taten. Inbegriff sind zum Beispiel die 10 Gebote. Die 10 Gebote beziehen sich ganz konkret auf unser Tun. Es geht einfach darum, was man tun und lassen soll. Was man denkt, ist nicht Thema. Es geht ums Tun. Genauso bei den Gesetzen. Es geht ums Tun. Und die Gesetze ziehen einfach eine Grenze. Du hast da einen Bereich, da kannst du machen, was du willst. Und hier ist dann die rote Linie. Da und da, ist ganz fein, über tausende Seiten eine rote Linie aufgezogen, 100% wiederum auf das Tun. Und wir haben jahrhundertelang uns ganz in der Ethik darauf konzentriert, eben das sozusagen, was nicht erlaubt ist, nicht zu tun. Und uns wenig Gedanken übers Denken gemacht. Und das hat gerade die letzten Jahrhunderte sehr stark geprägt und ich sage jetzt mal extrem dann bei den Puritanern, wo man strenge Regeln hatte, sehr eng sich vorgestellt hat, wie man das Ganze steuert, sicherlich mit dem Hintergedanken, dass das heilsam für alle ist, aber durch die engen Regeln und dadurch, dass es keinen Plan gab, wie man mit den Gedanken, mit den Wünschen und Sehnsüchten umgeht, die da nicht reinpassen in diesen Rahmen, ja, ist so eine Situation entstanden wie bei einem Topf, wenn man da Wasser erhitzt, ja, und der Dampf entsteht und der Deckel klappert, ja. Es ist dann unheimlich schwer, es soll nichts raus, ja, man drückt den Deckel drauf und je mehr man den Deckel drauf drückt, desto mehr kommt der Druck von unten nach. Und das ist eine Art des Umgangs mit, sage ich mal, nicht heilsamen Wünschen und Sehnsüchten, der, ja, ich sag mal, sehr verbreitet ist in unserer Gesellschaft, ja, den wir alle kennen und verstehen. Deckel draufhalten. Und das wird immer schwieriger und führt dann normalerweise, oder oft, führt es dann zu heftigen Ausbrüchen in, ja, oft in einem Augenblick, wo man denkt, ja, es wird vielleicht nicht, kommt vielleicht nicht raus, ne? Ja, weil das ist ja, für uns interessant ist ja nicht, ob wir es tun, sondern ob es erkannt wird. Ja? Es geht ja immer um die Außenwelt. Ne? Und ja, und deswegen, ja, und wir haben irgendwie das Gespür, sage ich jetzt mal pauschal, wir sind nicht so ganz glücklich mit dieser Art von Moral und Ethik, die wir haben, und tun uns dann schwer, wenn wir dann im Buddhismus wieder etwas über Ethik hören und kommen zu schnell durch unser Namarupa, ja, ich rede jetzt von unserer Prägung im Namarupa, kommen dann zu schnell auf den Trichter, ja gut, das ist wieder so etwas, ja, da sollen wir dieses und jenes machen, ja, weil es halt gut ist fürs Zusammenleben für alle, aber ja, wir spüren schon den Druck auf uns, ne? Das ist aber ein ganz großes Missverständnis. Ein ganz großes Missverständnis. Es wird zwar immer wieder gesagt, aber ich denke, es wird immer wieder übersehen. Und wir haben das Thema 5 Achtsamkeitsübungen, in dem wir das sehr schön nachvollziehen können. Immer wieder, wenn wir es oberflächlich betrachten, denken wir, ja, da geht es wieder um so etwas Ähnliches wie die 10 Gebote. Geht es aber nicht. Es geht ausdrücklich in den 5 Achtsamkeitsübungen nicht um das, was wirklich rauskommt, sondern es geht um das, was wir wollen. Ich zitiere jetzt 2, 3 Sätze und achten wir jetzt mal drauf, zwischen den ganzen Substantiven, was eigentlich das Zeitwort ist. Die erste Achtsamkeitsübung. Im Bewusstsein des Leidens, das durch die Zerstörung von Leben entsteht, bin ich entschlossen, Mitgefühl und Einsicht in das Intersein zu entwickeln und Wege zu erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und unserer Erde zu schützen. Sprachlich, ich brauche die anderen gar nicht zitieren, sie sind alle ganz ähnlich gebaut. Die zentralen Wörter hier sind, ich bin entschlossen, ja, Mitgefühl zu entwickeln und zu lernen. Da steht nicht, dass wir kein Fleisch essen dürfen. Steht nicht mal drin, dass wir keine Tiere töten dürfen. Ja, um es mal auf den Punkt zu bringen. Nein, nein, es geht um die Ausrichtung. Es geht nur um die Ausrichtung. Eben um dieses zweite Glied. Natürlich geht, ja, ist ja klar, das ist ja Buddhismus, ja, das kommt ja von Thai, ne? Das steht natürlich in Bezug auf die Lehren vom Buddha. Es geht eben um dieses zweite Glied der 12 Glieder des Entstehens in Abhängigkeit, um unsere Tatabsichten, die Ausrichtung, die Richtung, in die wir schauen. Ja, Thai hat mal das schöne Beispiel gebracht. Wenn du auf der Straße bist, ja, auf der Landstraße von New York nach Boston, also ich mache es jetzt konkret mit seinen Städten, man kann natürlich irgendwelche Städte nehmen, ja. Und wenn du dich auf der Straße von New York nach Boston, sozusagen, Weg nach Boston, ja, wenn du dich umdrehst, bist du schon am Weg nach New York. Ja? Und wir messen immer, wie weit, ja? Wir schauen immer, können wir schon alles vermeiden, was hier nicht gut zupasst, ja? Was können wir noch tun? Wir drängen uns stark, ja? Wir wollen das vermessen, ja? Der eine ist so weit, der andere ist so weit vielleicht, ja? Darum geht's überhaupt nicht. Das ist selber wieder schädlich, so rumzudenken. Nein, es geht um die Richtung. Um die Richtung und um zu gehen, schon. Man muss dann schon auch gehen. Also nur dann stehen bleiben und immer nach New York schauen, ist zu wenig. Also, die Richtung ändern und gehen. Aber wie schnell das ist. Wir sind am Weg nach New York, wenn wir uns umdrehen und gehen. Darum geht es. Und in dem Moment, wo wir das machen, uns umdrehen, ändert sich eben, das ist, was der Buddha hier gefunden hat, in dem Moment, wo wir uns umdrehen und die Tatabsicht, die Sehnsucht, die Ausrichtung ändern, in dem Moment beeinflussen wir unser Bewusstsein und Namarupa und alles, was dahinter hängt, wir beeinflussen es. Natürlich ist es wie beim vorigen Beispiel, unser Leben ist nicht sofort ganz anders. Aber da haben wir eine Kraft ausgelöst, die uns in eine Richtung schiebt. Ja? Da ist noch jetzt auch eine Kraft da. Wir spüren vielleicht am Anfang schon die Spannung. Das ist schon klar. Es entsteht jetzt eine Situation, in der wir uns ausrichten nach den 5 Achtsamkeitsübungen, aber immer wieder erleben müssen, dass die alten Gewohnheitsenergien uns etwas tun lassen, was da eigentlich gar nicht gut dazu passt. Und da ist es einfach wichtig, Mitgefühl mit sich selber zu haben. Ja? Es ist gut genug zu sehen, das war nicht richtig. Das war nicht gut. Ich versuche es das nächste Mal besser zu machen. Es ist gut. Das ist wunderbar. Weil das führt dann dazu, das ist dann die nächste erste Wirkung nach der Änderung unserer Ausrichtung, dass dann durch die geänderte Ausrichtung, durch das Bewusstsein, wieder etwas anderes absinkt ins Namarupa. Ja? Der Wunsch, das nächste Mal anders zu machen, der kommt schon auch wieder hoch, der wird nicht vergessen. Irgendwann wird er stärker sein als die Gewohnheitsenergie. Wir müssen nur immer wieder achtsam dabei bleiben. Ja? Unsere Ausrichtung ändern und achtsam dabei bleiben. Es hat gar keinen Sinn, sich über die Misserfolge zu kränken oder gar zu ärgern. Überhaupt nichts. Es geht nur darum, immer wieder zu schauen mit den neuen Tatabsichten und sich zu freuen an dem, was man jetzt anders macht. Ja? Zu freuen an der Bewusstheit und es wirken lassen. Und es wirkt und es braucht Zeit und es braucht Beschäftigung. Wir sagen ja auch, die 5 Achtsamkeitsübungen soll man zumindest einmal im Monat rezitieren. Es muss immer wieder aufgefrischt werden. Weil natürlich in uns verfestigt alte Gewohnheitsenergien stecken, klar. Das Neue muss immer wieder draufkommen. Wir haben ja gesehen, dieses Namarupa ist etwas, ja, was sammelt, was aggregiert, ja. Und das Alte muss geschwächt werden und das Neue muss reinkommen. Das ist einfach ein schrittweiser Prozess des Auffüllens und Änderns. Über Jahre, aber das Schöne ist, auch kleine Schritte sind Erfolge und an denen können und dürfen wir uns freuen. Das ist schön, ja. Wenn wir eine Situation besser bewältigt haben, zu einem guten Ende geführt haben, eine schwierige Situation, das ist einfach schön. Das ist schön, dass es gut ausgegangen ist. Dass wir mit einem guten Gefühl aus einem Gespräch herausgehen, das hätte eskalieren können und früher eskaliert wäre. Da dürfen wir uns freuen. Deswegen, ja, also diese Ausrichtung ist ein ganz wichtiger Teil des Buddhismus, auch ein Teil, der im Zen ein bisschen kurz kommt. Gut, aber ich will jetzt hier nichts kritisieren. Vielleicht aber schon nochmal sagen, diese Phase, die ich da hatte, wo ich diese Verlust des Arbeitsplatzes ja verarbeitet habe, das war dann, wie ich dann das bei Thay gelesen habe, das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt wechsle ich. Ne? Weil in mir kam irgendwie die Idee auf, ja, warum sagt mir das keiner, wenn das so geht? Ja? Warum sagt das keiner? Wird nicht gelehrt. Jahrelang, ja? Bin ich dabei, habe so viele Bücher gelesen. Aber Thay sagt es. Thay sagt es. Und es stimmt, es funktioniert. Ich bin sogar nachher drauf gekommen, dass ich, meine Kindheit, ja, ich habe sogar nachher verstanden, wie ich meine Kindheit aufgearbeitet habe. Ich hatte eine Phase, noch bevor ich mit Buddhismus angefangen habe, wo ich mich intensiv mit der Kindheit beschäftigt habe und die aufgearbeitet habe. Und ich verstehe heute genau, wie es funktioniert. Und man kann auf diese Dinge natürlich durch Zufall draufkommen. Das ist etwas ganz normal Menschliches. Das ist nicht im Sinne etwas Buddhistisches, sondern der Buddha ist halt wahrscheinlich der erste Lehrer, der es gelehrt hat. Ja? Und von ihm lernen wir es. Aber es ist einfach etwas zutiefst Menschliches, wo verschiedene Menschen, es ist einfach ein menschlicher Prozess, wo man durch Zufall draufkommen kann. Oder wo andere die Lehre auch haben. Warum nicht? Es ist einfach so. Und ja, und da habe ich praktisch mit westlicher Psychologie Kindheit aufgearbeitet. Und das ist genau das Prinzip. Ich sehe heute ganz klar, wie das, was ich gemacht habe, ohne es zu verstehen, genau angeleitet eben durch diese Bücher, die ich gelesen habe, wie das dann genau dieser Prozess war und auch damals funktioniert hat. Wunderbar funktioniert hat. Und wir alle haben da was aufzuarbeiten. Gut, ja, und zu dem Thema jetzt Tatabsichten. Ja, es ist nicht nur die 5 Achtsamkeitsübungen sind eine Praxis, die uns das sehr hilft, sondern auch, und da möchte ich zitieren, eine kurze Passage aus dem Sutra über die allumfassende Liebe. Es gibt viele Sutren, die uns Hinweise geben, wie wir das üben können. Und da wird uns empfohlen, wir sollen uns stets vergegenwärtigen. Stets vergegenwärtigen. Also auch da ist wieder der Gedanke drin. Das ist nicht etwas, wo es darum geht, es einmal verstanden zu haben, sondern etwas, was man sich immer wieder vergegenwärtigen soll. Das ist ja ein wunderbares Wort. Braucht keine weitere Erklärung. Mögen alle Wesen glücklich und wohlbehalten sein. Und mögen ihre Herzen von Freude erfüllt sein. Mögen sie alle in Sicherheit und Frieden leben. Ob sie nun schwach sind oder stark, lang oder kurz, groß oder klein. Sichtbar oder unsichtbar, nah oder fern, bereits geboren oder nicht geboren, mögen sie alle in vollkommener Gelassenheit weilen. Kein Wesen verletze je ein anderes, noch gefährde es das Leben eines anderen. Kein Wesen wünsche einem anderen aus Ärger oder Übelwollen je Kummer oder Leid. Das ist ein Text, dessen Ziel es nicht ist, dass wir jetzt in Aktionismus verfallen. Das wäre jetzt so eine Standardreaktion aus dem typischen Namarupa eines Westlers. Nein, es geht darum, Wohlwollen zu spüren im eigenen Herzen für alle Wesen. Wie viel wir jetzt hinkriegen, ist eine ganz andere Frage. Zentral ist, dass wir überhaupt einmal das Wohlwollen haben. Und das ist ja nicht so selbstverständlich. Ja? Wir müssen nur irgendein Reizthema ansprechen. Es gibt genügend Reizthemen in unserer Gesellschaft und auf einmal kommen die ganzen Feindbilder rauf. Ich bin angesprochen worden, weil heute, ich sage es jetzt doch ganz kurz, weil heute der 11. März ist, der Jahrestag von Fukushima. Ich will das Thema nicht ansprechen, aber ich meine nur, ein Reizwort. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie weit geht unser Wohlwollen? Ja? Wir haben wahrscheinlich sehr verschiedene Ansichten dazu. Und die Frage, wen das Wohlwollen trifft und wen das Übelwollen trifft, wird sehr verschieden verbreitet sein, ja, verteilt sein. Aber es geht darum, diese Feindbilder aufzulösen. Darum geht es, egal welche es sind. Das Wohlwollen zu erweitern eben auf alle Wesen. Ganz egal, ob sie ein Kernkraftwerk betreiben oder dafür oder eine Planung machen eines weiteren oder ob sie gegen Kernkraftwerke demonstrieren. Mögen alle Wesen glücklich sein. Das ist mal zentral. Die praktische Lösung, wie man damit umgeht, das ist etwas, das geht aus dem Fokus vom Buddha raus. Das ist das unser normales Leben. Buddha hat nicht alle Aufgaben, nimmt uns nicht alle Aufgaben ab. Er kümmert sich darum, wie wir in dieser Welt leben können, ohne zu leiden. Da gibt er uns eine Anweisung. Darum geht es bei ihm in seiner Lehre. Natürlich müssen wir noch die praktischen Themen lösen. Was machen wir jetzt damit? Klar, aber das ist jenseits des Buddhismus. Es kann so oder so oder so ausgehen. Es gibt sicher viele Möglichkeiten. Und wir werden irgendeinen Weg finden. Aus buddhistischer Sicht geht es darum, einmal Wohlwollen zu haben für alle Menschen. Das ist der zentrale Punkt. Und dann werden wir auch leichter eine Sachlösung finden, ganz abgesehen davon. wird schon helfen. Ja, also dieses Thema Wohlwollen betone ich sehr gerne, weil ich selber lange gebraucht habe, es so klar zu sehen, wie wichtig diese Tatabsichten, dieses Wollen, dieses in gut besten Sinne dann das Wohlwollen, ja, wie wichtig das ist für unser eigenes Wohlbefinden. Und zum Abschluss dieses Gedankengangs möchte ich noch ein Gatha von Thay zitieren. Ich habe hier so ein paar Bücher mit. Wer schauen will, kann da gerne mal schauen, die sozusagen Grundlage sind für das Retreat. Ja, und eines sind Thays Gathas, die er so gerne hat. Ne? Ich wache auf und lächle. 24 neue Stunden liegen vor mir. Ich will jede in Achtsamkeit verbringen und allen Wesen mit Liebe und Mitgefühl begegnen. Ein schöner Spruch. Führt gleich der erste Gedanke, also gedacht als der erste Gedanke nachdem der Wecker läutet, praktisch eigentlich idealerweise vor dem Aufstehen. Ja? Der erste Gedanke, nachdem man den Wecker ausgestellt hat, das empfiehlt sich, den erst ausstellen. Ja, der stört irgendwie. Ne? Ja, und dann das Gatha, ein schöner Start. Und wichtig, weil, und sowas wirkt, durch jeden Tag wiederholen. Das wirkt, das ändert unsere Einstellung. Und dieses Wohlwollen kommt nicht nur den anderen zugute, sondern uns. Oder es kommt uns, nicht nur uns, sondern auch den anderen zugute. Wir können es drehen und wenden, wie wir es wollen. Es ist einfach gut. Ja, und das ist dieser Block 2, normal bezeichnet als Tatabsichten. Ja, und wir haben noch einen dritten, ganz wesentlichen Ansatzpunkt, der zu unserer Praxis gehört und im Rat des Lebens sich wiederfindet. Und das ist hier das erste Glied, die Unwissenheit. Da habe ich ein bisschen schnell und ein bisschen unvorbereitet gestern Unwissenheit und gleich darauf Weisheit gesagt. Und dann habe ich gleich in der Pause das Kontra gekriegt, ja, also dass das jetzt auf einmal Weisheit hat, ist mir aber ganz neu. Dass das Weisheit heißt, ist mir ganz neu. Jetzt führe ich es aus, das war ein bisschen so schlecht erklärt, eingeflickt. Ja, der Buddha nennt dieses Glied Unwissenheit. Ja? Gut, warum kriegt es diesen negativen Namen Unwissenheit? Naja, weil der Ausgangspunkt war ja noch und ist ja noch der, wie entsteht das Leiden? Und wenn er sich fragt, wie das Leiden entsteht und die Glieder zurückgeht, ja, dann ist wahrscheinlich nicht Weisheit die Ursache fürs Leiden, das wäre komische Weisheit, ja, sondern Unwissenheit. Ja. Unwissenheit ist die Ursache fürs Leiden. Unwissenheit ist hier aber schlicht und ergreifend zu verstehen als das Gegenteil von Weisheit. Ja. Also umgekehrt formuliert, Unwissenheit ist eben die Vorbedingung, aus der Leiden entsteht. Und aus Weisheit entsteht eben Glück. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und wir können eben, ja, wir sollen Weisheit entwickeln. Das ist eine weitere Übung. Damit ist gemeint, das wird sicherlich auch unter anderen Wörtern bezeichnet. Wir hatten ja Anita, glaube ich, gestern erwähnt, Bewusstsein entwickeln, ich glaube, das war genau das. Wir haben verschiedene Wörter, wir müssen aufpassen. Aber ich erkläre es an Beispielen, worum es da geht. Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Wir fahren auf der Autobahn. Überholen ein Auto, nicht schnell, aber doch, ne, auf der linken Spur. Und auf einmal kommt mit hohem Tempo von hinten jemand an, ne, knapp auffahren, Lichthupe, Okay. Ja, wir kriegen einen Schreck, wir kriegen vielleicht Angst, Ärger, Wut, je nachdem. Ne? Es entstehen negative Gefühle. Ein ganz alltäglicher Vorgang. Ne? Kennen die meisten, also die Autofahrer halt. Ne? Aber wir können es uns vorstellen. Es ist völlig natürlich, wenn da Angst entsteht, denn letztlich ja, war das ja der Zweck der Aktion, ja. Darum gehört es ja dazu, dass eben, gut, jetzt, ja, es war beabsichtigt, ja. Gut, also es entstehen negative Emotionen, je nach Charakter andere, aber es entstehen negative Gefühle. Was können wir tun? Jetzt muss ich gleich wieder sagen, Vorsicht für alle Westler. Ich frage nicht, ob wir aufs Gas steigen sollen oder bremsen sollen, hektisch rechts rüberfahren oder was auch immer. Das ist nicht die Frage, die den Buddha interessiert. Das ist nicht unser Thema. Da gibt es viele Möglichkeiten. Die Frage ist, was können wir tun, dass wir nicht leiden unter dieser Situation? Das ist die viel interessantere Frage. Ja? Was können wir machen, dass dieses Gefühl gleich gar nicht aufkommt? Ja, dieses Gefühl, natürlich kommt es wie alle anderen eben aus Namarupa, aus dem, was da abgesunken ist, ja, wird es produziert in diesem Wahrnehmungsprozess, ganz normal wie all die anderen Dinge. Ne? Ja, und da kommt es drauf an, eben was in Namarupa ist. Wir können uns aber was können wir bewusst damit machen? Wir können uns zum Beispiel überlegen, wie geht es diesem Mensch in dem Auto hinter mir? Ja, er hat es verdammt eilig. Oder? Wir wissen nicht viel, ja, über ihn und seine Lage, aber er hat es eilig und er fühlt sich nicht wohl. Er sitzt auf Kohlen. Warum auch immer, wie berechtigt oder nicht berechtigt auch immer, das wissen wir nicht. Vielleicht sitzt er immer auf Kohlen, ist immer ein totaler Heckler. Ja? Vielleicht hat er es wieder darauf angelegt, dass es ganz knapp ist zum Flugzeug. Ne? Vielleicht ist er wirklich ein ungewöhnlicher Sonderfall, Notfall. Wir wissen es nicht. Ganz egal. Ist auch ganz egal. Wir können uns aber gut vorstellen, da ist Leiden. Der hat ein echtes Problem damit, dass wir im Weg sind. Dann könnte bei uns Mitgefühl entstehen. Ist schon ein armer Kerl, oder? Ich meine, natürlich ist jetzt die Schwierigkeit ist dabei die, in dem Moment, wo wir natürlich Angst oder Wut empfinden, ja, tun wir uns schwer damit, mit dem Gedanken. Weil wir leiden ja genauso, vielleicht sogar mehr. Ja? Drum ist Weisheit entwickeln auch etwas, das kann ja durchaus nachher stattfinden, zu irgendeinem anderen Augenblick. Ne? Es geht um das Überdenken von Lebenssituationen. Ja? Neu interpretieren, einen neuen Zugang finden zur Lebenssituation. Das können wir ja nachher machen. Weil nachher ist vorher, es kommt ja wieder, ne? Ja? Also, und nachher kommen wir drauf, eigentlich ist ein armer Kerl. Und grundsätzlich, ja, ich bin ein Mensch, ich habe Zeit, ich habe es nicht eilig, ich sitze gemütlich in meinem Auto, mir geht's gut. Aus dieser Haltung heraus wird, wenn ich diese Haltung kultiviere, ja, diese Sichtweise auf die Situation kultiviere, dass ich eigentlich kein Problem habe, mir geht es gut, ich genieße es, ich fahre bewusst und mit Freude Auto, dann werde ich irgendeinen Weg finden, wie ich dem helfe. Und werde mit einem guten Gefühl irgendetwas machen und der zieht vorbei. Ja. Und in dem Maße, wie das meine Haltung wird zu dieser Situation, wird gar kein negatives Gefühl mehr kommen. Es wird gleich beim Blick, ja, auf den zurück, wird gleich die Idee kommen, ah ja klar, kennen wir schon, ne? Hat sie deiner furchtbar eilig, ja? Wir können lächeln, ja? Wir können lächeln, hat sie deiner furchtbar eilig, ja? Ja gut, okay, den Laster überhole ich noch, dann ist er dran. Ja? Das ist eine andere Sichtweise, die auch eingeübt gehört, ist klar, die wird auch eingeübt, aber die Situation kommt ja immer wieder, ja? Kommt ja immer wieder, sie wird eingeübt, auf einmal sehen wir es ganz anders und irgendwann passiert das Ganze und wir lächeln nur. Keine Spannung im Bauch, ja? Keine Wut, gar nichts. Das ist eine Übungssache. Das ist praktische Weisheit. Ja? Wir hören in unseren Gruppen immer wieder Beispiele, ich will deswegen auch gar nicht viele bringen, wie man schwierige Situationen im Arbeitsalltag und so, wie man neue Wege, neue Zugänge findet. Ja, da muss man schon kreativ auch sein, das ist klar, das ist etwas zum Nachdenken. Aber wie man schwierige Situationen, die immer wieder aufkommen, neue Zugänge findet, neue Sichtweisen findet, die gar nicht dazu führen, dass negative Gefühle auftauchen. Weil wir eben eine neue Sichtweise kriegen. Und helfen tut uns übrigens auch, das habe ich vorhin vergessen bei den Tatabsichten, helfen tut uns dabei auch diese Ausrichtung, diese grundsätzliche Änderung unserer Ausrichtung im Sinne der fünf Achtsamkeitsübungen. Weil wir kommen, die fünf Achtsamkeitsübungen lenken uns eben auf das Gemeinwohl. Sie lenken uns von diesem extremen Fokus, ich will das haben, ich will das nicht haben, ich will, dass es so ist, ja, ich muss vermeiden, dass mir das passiert und so weiter. Diese ganzen Gedanken werden zurückgedrängt, weil der Fokus, der Schwerpunkt sich immer mehr verlagert aufs Gemeinwohl. Ja, immer wieder, ich meine, wir haben das ja in der ersten Achtsamkeitsübung ganz ausdrücklich gehabt, das Leben von Tieren, Menschen, Pflanzen und unserer Erde zu schützen. Das sind nicht die anderen, sondern alle. Ja, das ist auch wichtig. Ne? Wir im Westen denken immer ich und die anderen. Nein, hier geht es um alle. Das Gemeinwohl. Es geht ums Gemeinwohl. Menschen, Tieren, Pflanzen und die Erde. Oder in der fünften Achtsamkeitsübung wird es dann so formuliert, für mich selbst, meine Familie und meine Gesellschaft. Ja, das sind alles konkrete, starke Formulierungen, die aber immer wieder auf dasselbe zurückkommen, aufs Gemeinwohl. Wir lösen diesen extremen Fokus, wie geht's mir, auf, zu einem Fokus, wie geht's allen? Natürlich auch mir, aber eben nur auch, den anderen und mir. Die guten Lösungen zu suchen für uns alle, in denen es uns alle gut geht. Und in dem Maße, wie wir den Fokus verändern, fällt es uns dann auch leichter, solche schwierigen Situationen, wie zum Beispiel in dem Auto, die eben vom Gemeinwohlsichtpunkt zu sehen und nicht so sehr uns verhaken auf die eventuellen Gefahren für uns. Ja? Das, ja, wir übertreiben dann, ne? Wenn wir da zu sehr uns verfangen in dem Ich-Denken. Das heißt, Weisheit entwickeln heißt also, neue Sichtweisen auf schwierige Situationen finden, die dann zu einer ganz anderen Sichtweise führen. Ja? Ja? Im Grunde geht es hier um das, was im edlen achtfachen Pfad rechte Sicht genannt wird, rechte Ansichten oder rechte Sichtweise, da gibt es so verschiedene Wörter. Ja? Der erste Punkt, rechte Anschauung ist auch sein Wort, ja. Ja, ich möchte jetzt mal bevorzugen Sichtweise, ja, finde ich ein gutes Wort, sehr, sehr nah bei unserem Alltag. Ne? Eine andere Sichtweise zu finden auf die Situation, die eben heilsam wirkt, ja, und nicht unheilsam. Nur dieses kleine Risiko zu sehen, dass der uns hinten reinfährt. Es ist nicht das große Problem, es passiert normalerweise nicht. Ne? Das ist nicht wirklich das. Ne? Es ist eben die Spannung. Ne? Natürlich, klar, ja, da versucht jemand mich rumzuschubsen und so. Ne? Das sind die Probleme, die wir haben. Aber wir können eben eine andere Sichtweise finden und damit eben die Situation gelassen erleben. Und das können wir in vielen, vielen kleinen alltäglichen Situationen machen, in kleinen und in großen. Ich erzähle jetzt noch ein Beispiel, Ja, ich war mal bei einem Konzert und war noch ganz glücklich und beseelt von dem Konzert. Das war ein Samstag oder Freitagabend, halt, wo halt richtig was los war in der Stadt. Das Konzert war zur normalen Abendzeit, sage ich mal, ne, für uns Alte. Also das war dann, sagen wir mal, um 10 zu Ende. Ich steige in die U-Bahn ein und da war eine Gruppe von, vielleicht 12, wahrscheinlich türkischen Jugendlichen, und die haben einen riesen Wirbel gemacht. Haben durcheinander geschrien, was das Zeug hielt, haben ihre Handys auf höchste Lautstärke gestellt und dann irgendwelche Musik abgespielt. Also ich sag mal, orientalisches Gedudel. Hat schrecklich geklungen. Natürlich auch deswegen, weil sie völlig übersteuert waren, also haben sich geschubst und dann, und ich weiß noch, wie vom Kopf gestoßen und dachte, hallo und so und, und habe Ablehnung entwickelt, Der nächste Gedanke war, na gut, das kann es eigentlich auch nicht sein jetzt. Ja? Also so bewusst war ich halt, dass ich gesehen habe, okay, da ist Ablehnung, aber das ist jetzt nicht unbedingt, ist keine gute Antwort. Habe mir halt einfach dahin gesetzt, also jetzt gar nicht einen anderen Sitzplatz gesucht, sondern wirklich dorthin gesetzt in die Gegend und habe mir gedacht, das schaust du jetzt einmal an. Und bin einfach in der U-Bahn gesessen und habe zugeschaut. Und nach einigen Minuten des achtsamen Zuschauens, meditativ, ohne Werten, einfach zuschauen, wirklich tiefes Schauen. Und man dachte, die haben einfach einen riesen Gaudi. Ja, jetzt beginnt Partyabend, 10 Uhr, da beginnt es da fährt man mit der U-Bahn irgendwo hin, damit man dann dort ist in der Nacht. Ja, jetzt, die freuen sich einfach. Jetzt wird die ganze Nacht gefeiert. Die sind in großer Vorfreude, machen sich vielleicht bewusst heiß. Ja, toll jetzt. Ja, jetzt wird was erlebt. Haben eine Riesenfreude. Es ist Freude. Es ist zwar eine ungewöhnliche Art für mich. Ja? Also für mich, mir kam es vor. Ja? Ungewöhnliche Art, Freude zu erleben, Freude auszudrücken. Aber es ist eben ihre Art, Freude zu erleben und Freude auszudrücken. Ja, und dann bin ich mit dem Gefühl rausgegangen, die jungen Leute haben einen Spaß, ist doch schön. Ja, und das bringt mich jetzt Namarupa, So funktioniert Namarupa, Jetzt sage ich, die jungen Leute haben Spaß, ist doch schön. Ja, das ist jetzt das letzte Beispiel, ist auch kurz und ganz einfach. Ich will, so früh wie ich lebe, sagen wir mal abends um 11 ins Bett gehen und schlafen. Und es ist Sommer, Fenster offen. Bei den Nachbarn ist eine Party. Party halt, so wie man sich das vorstellt, laut. Und ich kann nicht einschlafen. Aber im Grunde, die Lösung ist dieselbe Lösung wie jetzt mit den jungen Leuten in der U-Bahn, Das fällt mir jetzt ein wegen der Ähnlichkeit. Das ist genau dasselbe. Ich habe mir gedacht, jetzt kannst du nicht einschlafen, aber das kann es doch wohl nicht sein. Was kann man machen? Hör zu und nach gewisser Zeit kommt halt der Gedanke, ich meine, sind ja nette Leute, ich kenne sie sind die Nachbarskinder, sie feiern, sie haben Freude, es geht ihnen gut, es ist die jährliche Geburtstagsfeier, das haben wir auch noch gewusst. Ich dachte, ist eigentlich alles in Ordnung. Und bin eingeschlafen. Weil was mich am Einschlafen gehindert hat, ist ja nicht der Lärm, sondern die Ablehnung des Lärms. Ganz, ganz wichtig. Und das ist jetzt das letzte Beispiel. Allerletzte, noch kürzer, noch einfacher. Ich bin aufgewachsen in einer Wohnung neben einer Kirche. Und damals haben die Kirchen die ganze Nacht durchgeläutet. Das habe ich nicht gewusst, weil ich habe ja nachts geschlafen. Und das war ja immer so. Für mich als Kind war das immer so. Wenn bei uns aber Besuch war, und wir haben die Leute in der Früh gefragt, wie sie geschlafen haben, haben sie gesagt, eigentlich gut, aber dieses Läuten ist ja schrecklich. Ich bin 10-mal aufgewacht wegen den Läuten, haben dann die Gäste gesagt. Und wir, meine Mutter und auch ich, wir haben uns gedacht, Läuten, Leute, die wirklich die ganze Nacht. offenbar. Und das ist genau das. so funktioniert eben. Unser Hörbewusstsein ist ja die ganze Nacht aktiv. Das Hörbewusstsein ist ja eines dieser sechs Sinne. Mit, im Zusammenhang mit dem Namarupa arbeitet die ganze Nacht. Es entsteht der Kontakt bei jedem Menschen. Und ja, und was kommt dann hervor? Gefühle. Und alle Geräusche, die wir in der Nacht hören, führen zu den Gefühlen, die bei uns praktisch angelegt sind, zu den Geräuschen in unserem Namarupa. Das ist jetzt was Individuelles. Die kommen, die Gefühle. Ich meine, bei einem Menschen, der sich gewöhnt hat an eine Kirchenglocke, und das läutet an der Kirchenglocke, kommt kein Gefühl. Vor allem kein Alarm. Ja? Vor allem kein Alarm. Das heißt, er schläft weiter. Der es nicht gewohnt ist, ja, da kommt häufig ein Alarm, weil halt wir normal so programmiert sind, ungewöhnliche laute Geräusche lassen uns aufschrecken, sagen wir. Ja? Das heißt, da schlägt unser Hörbewusstsein in der Nacht Alarm, Vorsicht, ja, könnte wichtig sein. Ja, und dann wachen wir auf. Das ist bewusst, ja. Aber wir können lernen, das heißt, wir können dem Unbewussten auch wieder sagen, das macht überhaupt nichts. Das ist in Ordnung. Und das Unbewusste wird es lernen und wird eben entsprechend reagieren. Das machen wir mit dem Lärm bei der Party bei den Nachbarn. Das können wir mit der Kirchenglocke machen und mit dem Schnarchen des Zimmerkollegen. Funktioniert wunderbar. Ja? Hat mich gar nicht aufgeregt, ich habe das ja lange nicht erleben müssen, aber im IAB habe ich es dann mal ausprobieren können. Ne? Ich habe sofort gewusst, das ist das Programm, funktioniert. Ja? Wir müssen nur sagen, es ist in Ordnung, es macht nichts. Und das wird unser Unbewusstes lernen, und es passt, dann schlafen wir ein. Das Unbewusste wollte uns ja nur sagen, du, da ist was. Da ist was Ungewöhnliches, was normal nicht ist. Schau doch mal, ne? Bewusstsein, ne? Schau doch mal, was ist da? Und wenn ich sage, passt, dann lernst du es. Ja, passt, ist gut. Ja, und das ist eine andere Ebene. Das ist jetzt eine Ebene, die voll im kognitiven Bereich ist, wo wir nachdenken, reflektieren über Situationen, die wir im Leben erleben. Etwas denken, ja, was im Bewusstsein erlebt wird, aber dieses Denken, diese Ergebnisse des Denkens, die sinken dann wieder ab und verändern ja unser Wesen im Inneren. Um jetzt mal ein allgemeines Wort zu verwenden. Unser Wesen im Inneren verändert sich durch solche Denkvorgänge. Langsam und stetig. So wie bei allen anderen Dingen. Das ist aber auch ein Ansatzpunkt. Das heißt, auf unserem Weg ist eben das Reflektieren, das richtige Nachdenken über Situationen. Wir verändern unsere Ausrichtung, unsere Tatabsichten und wir gehen geschickt um mit aufkommenden negativen Gefühlen. Das sind drei ganz wesentliche, im Grunde die drei zentralen Übungswege, die wir haben, die wir alle parallel einsetzen, eben um unseren Körper und Geist zu heilen. Das führt zur Heilung. Das führt zu einem friedvollen und freudvollen Leben. Ja, das ist der Kern. Und die Grundlage vom Ganzen, das ist aber jetzt hier nicht unbedingt dargestellt, deswegen sage ich es nur zum Schluss, ohne es zu erklären. Die Grundlage von dem ist natürlich Achtsamkeit. Achtsamkeit ist sozusagen das Grundwerkzeug, was wir für alles brauchen. Ja? Jede der jetzt geschilderten Übungswege braucht, ja gut, am wenigsten vielleicht, ja gut, jede ist jetzt vielleicht übertrieben. Die Arbeit mit unserer Ausrichtung ist nicht unbedingt etwas, wo wir Achtsamkeit brauchen. Wenn wir uns einfach hinsetzen und hin und wieder das lesen, dann arbeiten wir dran. Das ist vielleicht jetzt überzogen. Aber die anderen zwei brauchen unbedingt Achtsamkeit. Ja? Das eine ist eben geschickt umgehen mit aufkommenden negativen Emotionen. Das können wir nur, wenn wir das überhaupt mitkriegen. Wenn wir mitkriegen, oh, da ist es wieder. Ja, da ist wieder meine Angst vor Hunden. Wenn wir das nicht ins Bewusstsein kriegen, dass es da ist, können wir ja nichts machen. Dann läuft der Film einfach ab, automatisch, Autopilot. Aber wenn wir es mitkriegen, wenn wir achtsam sind, es mitkriegen, da ist es wieder. Und dann können wir eingreifen. Und das Gleiche ist hier mit dem Weisheit entwickeln, weil wenn wir nicht spüren, wo sind schwierige Situationen, die das und das in mir bewirken, kann ich nicht nachher reflektieren und mir überlegen, wie kann ich das anders sehen, wie kann ich es besser sehen. Da muss ich einfach eine gewisse Achtsamkeit haben im Alltag, um zu erkennen, hier, da habe ich Schwierigkeiten, da habe ich Schwierigkeiten, das tut mir weh. Ja? Das muss ich wirklich erleben, bewusst, und dann kann ich nachher reflektieren und einen neuen Weg suchen. Wenn ich auf der Ebene bleibe, ja, das gehört verboten, das darf ja nicht sein, ja, wie kann man das nur tun, wenn ich auf der Ebene bleibe, ja, dann wird alles immer weitergehen. Ich muss auf die bewusste Ebene kommen, da ist eine Situation, die in der und der Weise auf mich wirkt, unangenehm, dass ich mir wirklich merke und dann nachdenke. Wie könnte ich das anders machen? Wie könnte ich das sehen? Was steckt dahinter? Das ist Tiefschauen. Ja? Das ist mein Teil mit Tiefschauen. Natürlich können wir das auch in der Meditation machen. Wir können es in der Meditation machen und außerhalb, ist ganz egal. Es ist Tiefschauen in Situationen, um einen neuen Zugang zu finden. Ja, einen neuen Zugang, ein neues Verständnis, eine neue Sichtweise, die eben heilsam ist für uns und für die anderen. Für das große Ganze. Ja. Schön. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sitzen beide.